Können wir vielleicht vor dem zweiten Teil noch kurz aufstehen, um zusammen zu beten? Herr unser Gott, wir wollen dir danken für so eine Gelegenheit, hier mit weit über 100 jungen Menschen zusammen zu sein. Und wir beten, dass wir beeindruckt werden durch dich, dass dein Wort wie ein Hammer ist und nicht nur Buchstabe. Bitte schließe es durch deinen Geist auf, dass es für jeden einen Schatz eröffnet und für jeden auch Brot des Lebens wird. Amen. Ihr seid ja jetzt ungefähr vorgewarnt durch diese Farbmarkierungen, dass wir gleich in einer kleineren Gruppe uns ein bisschen austauschen werden. Das hat den Vorteil, man bleibt nicht so anonym irgendwo sitzen, man lernt vielleicht ein paar Leute ein bisschen kennen, kann sich mal mitteilen. Das wäre die Absicht, ne? Der Teil, der uns jetzt bevorsteht: Welcher Typ bist du? Petrus, Paulus, Johannes und ihr lieben Schwestern, auch ihr findet Berücksichtigung, ich hoffe es. Ich hoffe, ihr könnt euch darin entdecken und einsortieren. Und zu Beginn, lasst uns mal die Bibel öffnen bei Markus 1, Vers 16. Schön, wenn es raschelt. Das hilft auch im Mittagsloch bei der Konzentration zu bleiben. Markus 1, 16 bis 20. Und als er, der Herr Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die in dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, auch sie in dem Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern in dem Schiff und gingen weg ihm nach. Ich muss ein kleines Ereignis vorausschicken, was wir gerade vor kurzem erlebt haben. Ein Bekannter brachte uns einen Junkie vorbei. Der war frisch aus der Haft entlassen. Keine Chance, irgendwo unterzukommen. Seine Familie hat ihn verstoßen, obwohl der Vater Sparkassendirektor ist. Und dann haben wir ihn ein paar Tage bei uns aufgenommen. Und dann saß er morgens mit bei uns am Tisch. Und wir sind jeden Morgen, so zwischen 7 und 7:30, lesen wir als Wohngemeinschaft die Bibel und tauschen uns ein bisschen aus. Und just als er kam, waren wir in 1. Mose 19, Sodom und Gomorra. Und der Björn, so heißt er, sitzt mit am Tisch. Und vorher sagte er noch so vollmundig: Nein, Gott richtet niemanden. Gott ist die Liebe und alles ist gut. Und alles wird in Gottes Liebe mal aufgehen. Und dann lesen wir da 1. Mose 19, wie Gott Feuer und Schwefel schickt über einer Stadt oder über mehreren Städten und wie Gott tatsächlich Gericht übt. Und der Björn, der war so geschockt, aber auch so angesprochen. Es war unglaublich, denn er entdeckte sich wieder in der Gesellschaft von Sodom und Gomorra und er hatte Fragen, Fragen, Fragen. Er wurde so ehrlich. Und ich wünsche, dass Gottes Wort dich auch mal richtig packt und dass es nicht nur so daher plätschert, so jetzt machen wir eine Gruppenarbeit, sondern dass es mit dir was zu tun kriegt. Wenn man sich das Neue Testament so als Buchregal vorstellt, dann kann man die ein bisschen sortieren nach den Farben hellblau, gelb und rot. Und was ist damit gemeint? Diese Bücher sind zurückzuführen auf mehrere Schreiber. Und drei von denen, die haben heute Nachmittag hier eine Rolle zu spielen. Ich möchte was sagen zu Petrus, zu Paulus und, ja, man ist sich nicht ganz sicher, ob Paulus auch zum Hebräerbrief gehört. Und zu Johannes. Denn diese drei sind maßgebliche Autoren des Neuen Testaments. Petrus waren nicht nur Jünger und vor allen Dingen Anführer der Jünger, sondern man kann ziemlich mit Sicherheit annehmen, dass er dafür gesorgt hat, dass Markus sein Evangelium verfasst. Wir lesen nämlich, dass er Markus sein echtes Kind im Glauben nennt. Und die beiden waren enge. Und Petrus gab all seine Informationen über den Herrn Markus weiter. Und Petrus hat auch diese beiden Briefe geschrieben, den ersten und den zweiten Petrusbrief. Paulus, ja, der ist gleich in Serie gegangen, jede Menge Briefe, die auf ihn zurückgehen. Ich meine, 13 wären es. Römer bis Philemon, vielleicht auch der Hebräerbrief. Und Johannes, wie viele Teile hat er geschrieben vom Neuen Testament? 5. Das Johannesevangelium, 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Okay. Und diese 3, die liefern eine Spur, die ich faszinierend finde. Und daran ist vorhin schon was deutlich geworden bei diesem Text, den wir gelesen haben. Ihr Beruf hat eine Bedeutung oder hängt zusammen mit ihrer Berufung. Und vielleicht ist es auch bei dir so. Gott hat nicht von ungefähr einen David berufen, hinterm kleinen Vieh weg, jetzt sollst du ein größerer Hirte werden. Komm, ich brauche dich als König Israels. David hatte sich bewährt mit seinen kleinen Schäfchen und Gott konnte ihm eine größere Herde anvertrauen. Und bei Petrus, Paulus und Johannes, da liegt auch eine Spur. Was haben wir gerade gelesen? Wobei wurde Petrus berufen? Was tat er gerade? Ja? Er fischte. Und zwar wie? Mit seiner Angel irgendwo an der Fulda? Mit Netzen. Und zwar steht da, dass er so ein Wurfnetz hatte oder dass er ein großes Ding auswarf und im See Genezareth fischte. Wobei wurde Johannes berufen? Markus 1, Vers 20, wir haben es gerade gelesen. Was tat der? Netze flicken. Sowas ist ganz oft nötig, denn, wie ihr seht, so ein Netz kriegt ganz schnell einen Schaden, bleibt irgendwo hängen und hat dann Löcher. Und ein Netz mit Laufmaschen und Löchern verliert komplett seinen Sinn. Wenn du fischen gehst mit einem löchrigen Netz, kannst du es gleich sein lassen. Deshalb musste nach jedem Fischzug und jedem Fischgang das Netz wieder gewaschen, gepflegt und wieder hergerichtet werden. Also Markus 1, Simon und Andreas sind dabei, im Netz, im See die Netze auszuwerfen. Jakobus und Johannes sind dabei, im Boot zu sitzen und Netze zu flicken. Ich hätte eher gedacht, das wäre mehr so eine Frauenarbeit, ne? Die Näharbeiter im Boot. Aber so waren die arbeitsteilig. Und jetzt schlagt man noch auf, Offenbarung, Apostelgeschichte, 18, Vers 3. Und dann finden wir noch was, was mit Beruf und Berufung zu tun hat. In Apostelgeschichte 18, da sehen wir, dass ein Ehepaar einen gewissen Paulus beherbergt, und zwar Aquila und Priscilla. Sie waren aus Rom geflohen, sie waren Juden und sie arbeiten in welchem Fach? Was ist ihr Beruf? Aquila, Priscilla? Ja. Zeltmacher. Ich habe jetzt gehört, da draußen diese Zelte sind auch flammneu. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorher erkundigt habt, wer die gemacht hat. Das war der Beruf von Aquila und Priscilla. Sie waren Zeltmacher. Und ich weiß nicht, ob sie auch weben mussten oder nachher die Stoffbahnen dann vernähen mussten. Jedenfalls steht da, dass auch Paulus bei ihnen blieb und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Das war auch das Gewerbe von Paulus. Das konnte er, darin war er gut. Also nochmal ganz langsam zum Mitdenken. Petrus wird berufen, während er dabei ist, Netze zu werfen und aus dem See zu ziehen. Während dieser Tätigkeit ereilt ihn der Ruf vom Ufer aus, Petrus, folge mir nach. lass die Netze liegen, komm, folge mir nach. Ich mache dich zu einem andersartigen Fischer. Der zweite Akt, während der Jakobus und Johannes im Boot sitzen und mühselig da stopfen und verbessern, die gleiche Szene, der Herr ruft, Johannes, komm, folge mir nach. Und er lässt wirklich stehen und liegen, was er in der Hand hat, und folgt Jesus nach. Und die dritte Szene, da ist ein Paulus, er kommt unter bei einem Ehepaar und sie sind Zeltweber, Zeltmacher von Beruf. Und um diese drei Geschichten soll es jetzt gehen, in einer kleinen Gruppenarbeit. Dazu habe ich jede Menge Kopien gemacht, jeder darf einen Zettel haben. Und jetzt wäre ich sehr froh, wenn die auch auf die Empore gereicht werden und wenn ihr die hier in den Blöcken verteilt, ich mache hier mal vier Stapel, das ist für euch hier vorne, für die Mitte und das müsst ihr dann vielleicht nach oben. Und es wäre sehr schön, wenn ihr euch jetzt so ein bisschen vernetzt, wenn ihr euch einander zuwendet und einfach mal durchgeht, tauscht euch darüber aus, was auf diesem Zettel hier gefragt ist. Und ihr habt da vielleicht so 10 Minuten höchstens. Und dann bin ich mal gespannt, zu welchen Resultaten ihr kommt. Der Zettel hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Und die Vorderseite hat viele kleine Kästchen zum Ankreuzen. Die meine ich jetzt für jetzt. Und es ist auch nütze, wenn ihr vielleicht einen Stift habt oder mehrere von euch einen Stift haben. Jetzt wieder Blick zur Tafel. Entschuldigt, wenn es auf diesem Ankreuzbogen so ein bisschen von Fremdwörtern wimmelte. Aber so ist das Leben. Der Herr Jesus beruft die beiden Brüder Simon und Andreas, während sie gerade die Netze auswerfen. Und wenn Gottes Weisheit dieses Buch hier verfasst hat, dann ist nichts von ungefähr und nichts von Unbedeutsamkeit. Irgendwie ist da schon eine Spur gelegt. Dann sehen wir im Weiteren Jakobus und Johannes, die im Boot die Netze ausbessern, Netze flicken. Und als Zwischenstück vielleicht noch Paulus, der bei Aquila und Priscilla sitzt, sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Und der Herr verknüpft diese Berufungen gleich schon mit so einer Ansage. Bei Petrus heißt es, Petrus, jetzt hast du mal genug Fische gefischt, es ist mal was anderes dran, jetzt werde ich dich zu einem Menschenfischer machen. Du sollst Menschen für mein Reich angeln oder im großen Stil mit Netzen, nicht mit der Angel, fangen. Und erstaunlicherweise erfüllt sich das bei Petrus sehr buchstäblich, denn er lässt die Netze und geht jetzt auf Menschenfang, vorübergehend. Er hat nochmal eine kleine Episode, wo auch nochmal fischen geht. Lukas 5, Vers 10 steht das Gleiche. Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen, komm. Und dann wird ihm noch etwas ganz Beeindruckendes gesagt in Matthäus 16, Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben Und was irgend du auf Erden binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Was irgend du auf der Erde lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Und dann gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Geheimnisvoll. Petrus kriegt eine Schlüsselgewalt, er spielt eine Schlüsselrolle und den Aposteln. Das Erstaunliche ist, Petrus macht nicht nur zwei große Fischzüge auf das Wort des Herrn hin, einmal hier in Lukas 5, aber dann auch nochmal im Johannesevangelium am Ende. Auch im übertragenen Sinn blieb der Petrus so ein Netzeauswerfer. Wer hielt die gewaltige Pfingstpredigt? Petrus, mitten in Jerusalem, in der Höhle des Löwen. Und wie viele Leute gingen ihm ins Netz? An Pfingsten? 3000. 3000 auf einen Schlag. Weißt du, wie viel das ist? Hier sitzen jetzt vielleicht 150. 3000 kommen zum Glauben. Das darf Petrus an Land ziehen. Er wird so zum Schleusenwärter für das Reich Gottes. Er darf die Tür öffnen. Er darf auch dann diesen Epochensprung machen zu Cornelius hin, zu dem Römer und sagen, es ist nicht für die Juden vorbehalten, das Evangelium, sondern Gott will auch die Heiden. Gott zeigt ihm, dass alle Arten nicht nur an Land, sondern in den Himmel gehoben werden sollen. Und was mir auch aufgefallen ist, der Petrus, der ist einmal ganz vorauseilend auf diesem Berg der Verklärung, da will er drei Hütten bauen. Herr, hier ist es cool, ich baue sofort hier drei Hütten. Und dann sagt Jesus, stopp, das ist nicht deine Aufgabe, dafür habe ich einen anderen. Denn dafür hatte er ihn hier, Paulus. Paulus sagt da in dieser Korintherstelle, dass ihm vorbehalten war, als weiser Baumeister den Grund zu legen an den Bau Gottes. Er darf das Geheimnis des Leibes, der Gemeinde, der Braut enthüllen. Da hat Paulus seine Sonderrolle. Und dann habe ich vorhin schon erwähnt, Johannes, der erwischt wird, wie er gerade am Netze flicken ist und dann berufen wird, für den hatte Jesus auch eine besondere Aufgabe. Nämlich, er wird mal in späteren Zeiten der Seelsorger. Er, der Fehler wieder ausbessert. Ganz erstaunlich. Also, hier von diesem Pionier Petrus geht es zu dem Quartiermacher Paulus. Paulus wird der weise Baumeister. Das weitmaschige Netz des Evangeliums wird bei Paulus ein bisschen feinmaschiger. Er bringt die ganze Lehre. Er enthüllt uns, was Gott vorhat mit seiner Gemeinde. Erstaunlicherweise, den ersten Tempel, den Gott auf dieser Erde haben wollte, woraus war der? Aus einem Zelt, nämlich die Stiftshütte. Und das war so eine Art Prototyp. So stellte sich Gott den Treffpunkt vor, wo er uns Menschen begegnen wollte. Und für seinen wahren Tempel, für die Gemeinde, da wählt er einen Zeltmacher, Paulus. Aber es geht weiter. Nicht nur, dass das Evangelium wie ein Netz Menschen zusammenbringen soll und dass diese Menschen belehrt werden sollen, sondern egal wo wir sind, wir Christen, überall gibt es Probleme. Schon immer hat es in der Arche gestunken. Auch in deiner Gemeinde gibt es wahrscheinlich einen Haufen Problemställe, Risse, Knoten und das Netz ist an manchen Stellen, ein bisschen ausbesserungsbedürftig. Und dazu hat Gott den Johannes berufen. Und man kann tatsächlich sagen, Petrus, er ist der Prototyp eines Evangelisten, eines, der herausgeht, der mutig vorangeht. Johannes, er ist ein Hirte, wie er im Buche steht, der die Zwischentöne findet, der seelsorgt. Und Paulus, er ist der Lehrer der Nation. Und ihr habt jetzt einen Fragezettel bekommen, wo ihr diese drei hier ein bisschen vergleichen solltet, was ihren Charakter angeht. Und auch da macht Gott irgendwie eine Maßarbeit. Was habt ihr angekreuzt? Petrus. Wohin neigt er? Extrovertiert, introvertiert? Dich habe ich eben gehört. Ja. Genau. Ja, also man kann es so sagen, ein extrovertierter Mensch, der muss einfach rausplatzen mit dem, was in ihm ist. Der teilt sich mit und der Introvertierte, der beobachtet eher oder hat so die leisen Töne, ist mehr in sich verschlossen. Bingo. Denn Petrus, den hält nichts an Bord, als er den Herrn sieht. Er muss raus und auf ihn zu. Petrus, dreimal lesen wir, dass Gott ihn mitten in seiner Rede unterbrechen muss. Während er aber noch redete, sprach der Heilige Geist und so weiter. Prüft das mal nach. Petrus, er ist immer am Rausplatzen, vorschnell, vorlaut. Und der Herr muss ihn so an die Zügel nehmen. Ja, Petrus war eindeutig extrovertiert. Und er war auch nicht so sehr kopfgesteuert, sondern mehr bauchgesteuert, also mehr intuitiv als rational. Petrus war der Praktiker, ein ganz einfacher Mann. Der war auf keiner höheren Schule, wenn er überhaupt auf einer war. Er konnte lesen aus der Synagoge, aber insgesamt war er ungebildet und trotzdem ein Anführertyp. Woran sieht man, dass er Anführer war? Genau, er steht da vorne auf der Apfelsinenkiste am Pfingsttag und predigt. Ja. In allen Aufzählungen, die wir von den Jüngern haben, ist Petrus die Nummer eins. Immer vorneweg, der Anführer. Jetzt wird es schon schwerer. Was habt ihr bei Paulus angekreuzt? War er eher extrovertiert oder introvertiert? Ihr könnt nichts falsch sagen. Undeutlich? Extrovertiert. Woraus beziehst du das? Ja, Haudegen. Ja. Ja, er schreibt mal, ich kam nicht mit beeindruckenden Worten. Er hatte gar nicht so die prachtvolle Redegabe. Ich war mir auch unschlüssig, ich habe die Kreuze mehr so in der Mitte gesetzt. Auf jeden Fall war er eher theoretischer Natur. Er war sehr gebildet, zu den Füßen Gamaliels. Er war ein Pharisäer, er war ein Schriftkundiger. Im Gegensatz zu den 12 Jüngern, die waren alle ganz simpel. Aber Paulus war ein Gelehrter. Und Johannes, was wisst ihr überhaupt von dem? Was wissen wir von dem? Johannes, anfangs wird er auch mal von dem Herrn ein Donnersohn genannt, also der eher so ein bisschen cholerisch war. Aber je länger wir ihn beobachten, Johannes, er nimmt sich selber sehr zurück. Er schreibt nur in Chiffren von sich selber im Johannesevangelium. Und er ist es, der sich bei dem Herrn Jesus so anlehnt, der ja die Zwischentöne findet. Und genau diese drei Typen benutzt der Herr, um etwas zu verdeutlichen. Und das hat was mit dir zu tun. Was für ein Typ bist du? Wirst du eher ein Petrus sein, eher ein Johannes, eher ein Paulus? Schaut mal hier. Oder ihr habt es auch auf diesem Blatt auf der Rückseite. Habe ich so eine Tabelle gemacht. Sie kriegen eine ganz verschiedene Aufgabe von Gott zugeteilt. Petrus, er soll das Evangelium zu der Beschneidung bringen, steht dort im Galaterbrief. Er richtet sich hauptsächlich an die Juden. Und es war die große Ausnahme, dass er in das Haus des Cornelius musste. Und das hat ihn völlig überfordert als Juden. Paulus sagt, ich bin der Herold, der Apostel für die Nationen. Gott hat mich zu den Heiden gesandt. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ihr Johannes lest, dann liest man immer wieder, dass er sagt, liebe Kinder, meine Brüder, er richtet sich in erster Linie an Christen, an dich und mich. Das ist sein Schwerpunkt. Und so wie Petrus beauftragt wurde, los, wirf die Netze aus, sei ein Menschenfischer, rette Leute ins Reich Gottes, so bekam Paulus mehr den Auftrag, diese Herde zu formen und sie zu belehren. Niemals hat Paulus das erlebt, eine Predigt zu halten und Tausende kommen zum Glauben. Er war mehr so der Feinarbeiter. Er hat aus den Schriften Leute überzeugt. Er war ein Lehrer. Und bei Johannes finde ich das so beeindruckend. Er ist der, der auch später ausbessert und flickt und näht und sieht, wo die Risse sind. Die 5 Briefe von Johannes oder die 5 Bücher, die helfen gegen Rückschläge, gegen Fehlentwicklungen, gegen Enttäuschungen. Er schreibt da, wo sich Irrlehren eingeschlichen haben, er muss Missstände beheben. Zum Beispiel, Paulus schreibt den Epheserbrief und das klingt alles ganz toll, die Epheser, super. Aber dann lest mal am Ende der Bibel die Sendschreiben und das Sendschreiben an Ephesus, was in der Zwischenzeit eingetreten ist. Den Epheserbrief, wer hat ihn geschrieben? Paulus. Und wer schrieb die Offenbarung? Johannes. Johannes. Und dann vergleicht mal, wie war der Zustand im Epheserbrief und wie war der Zustand ein paar Jahre oder Jahrzehnte später, als Johannes ja im Auftrag von Jesus ein paar Reparaturanweisungen schreiben muss. Offenbarung 2 und 3. Man könnte es vielleicht auch so ausdrücken. Petrus ist einer, der reicht die Milch rum. Hier, für die Neugeborenen, trinkt. 1. Petrus 2, Vers 2. Da schreibt er, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Das ist das Wort Gottes. Trinkt. Ich wurde vor 3 Wochen Opa. Und als die kleine Käthe geboren war, ohne dass man es ihr sagen musste, schrie sie und gab erst wieder Ruhe, als sie diese Milch bekam. Begierig nach Milch. Ich habe das gar nicht mehr so. Also es gibt Tage, da trinke ich gar keine Milch und schreie gar nicht rum. Wie kommt das, dass Neugeborene nach Milch schreien? Und Petrus sagt, so sollen wir nach dem Wort Gottes begierig sein. Paulus, der ist mehr zuständig für die, wie hieß es eben, T-Bone Steaks, für feste Speise, wo man Zähne braucht, was ein Neugeborenes noch gar nicht hat. In Hebräer 5, Vers 13 heißt das, eigentlich müsste der eine oder andere von uns schon viel weiter sein, als nur Milch schlabbern. Da muss auch mal jetzt ein bisschen was Festes kommen. Verträgst du schon stabile Nahrung? Und das hat Paulus verabreicht, feste Speise. Und Johannes? Ich finde das so schön, wir lesen das häufiger in seinen Briefen, dass er von der Salbe schreibt. Ihr habt die Salbung. Oder in den Sendschreiben heißt es, ja, das rate ich dir, dass du Augensalbe kaufst. Er sorgt für Besserung, dass Wunden geschlossen werden, dass Missstände behoben werden. Das ist jetzt nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Wenn ihr mal 1. Korinther 3 lest, da schreibt Paulus, er hat als ein weiser Baumeister den Grund gelegt und jetzt sollen wir zusehen, wie wir da darauf aufbauen. 1. Korinther 3, Vers 12. Man kann auf diesen Grund bauen, Holz, Heu und Stroh, es taugt aber nichts, das verbrennt. Aber es gibt auch Beständiges, nämlich Gold, Silber und edle Steine. Und ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit diesen dreien. Der Petrus, er war der Fachmann für Silber. Er sagte, ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Silber und Gold und mit vergänglichen Dingen erkauft seid, sondern mit dem Blut eines Lammes, ohne Fehler und Flecken. Er war der Evangelist. Und damals war Silber der Inbegriff für Geld, für Euros. Man bezahlte mit Silber. Und das war Petrus Thema, das Evangelium. Der Kaufpreis ist an Jesus, was er bezahlt hat. Paulus, er schildert sehr viel von Gottes Heiligtum, von seinem Tempel des Heiligen Geistes. Und früher war im Tempel alles Gold, alles vergoldet. Und Johannes, er kümmert sich um die einzelnen Edelsteine. So wie früher im Alten Testament der Hohepriester hier auf seinem Brustschild so Edelsteine hatte und auch hier auf den Schultern. Und darin waren die Namen der einzelnen Stämme eingraviert. So kümmert sich Johannes darum, dass die Christen ja wieder in einen edlen Zustand kommen. Ich weiß nicht, ob du für dich irgendwie deine Ahnung hast. Bin ich mehr ein Fischer? Bin ich mehr einer, der andere anleiten soll? Oder bin ich einer, der die Problemfälle wuppen soll? Wo liegt deine Begabung? Fischen? Anleiten? Aufhelfen? Was für ein Typ bist du? Was kannst du besser, heißt es hier in dieser Frage. Kannst du besser etwas anstoßen, Ideen liefern, vorangehen? Oder Dinge gewissenhaft organisieren? Oder das Dritte, Dinge reparieren, Probleme erkennen und auch Lösungen aufzeigen. Ich glaube wirklich, das sind so drei Grundbegabungen, die wir auch in unserer Mitte haben. Bist du eher einer, der aus sich geht? Oder der vielleicht besser ist, andere auszubilden? Oder das Dritte, der den Ausgleich liefert, der Geschwister vernetzen kann? Und vielleicht verfolgt ihr mal diese Spur. Was passt zu mir? Wofür hat Gott mich begabt? In jedem Fall hat Gott dir eine Gabe geschenkt, wenn du neues Leben aus Gott hast. Und ich weiß nicht, ob dir das jemals zu Bewusstsein kam. Wie ist es denn in deiner Gemeinde? Hat Gott da Evangelisten, Hirten und Lehrer geschenkt? Schlag mal auf Epheser 4, Vers 11. Da heißt es, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollen Wuchs. Also Gott hat fünf Gaben geschenkt, Apostel und Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Wie ist das? Habt ihr in eurer Gemeinde einen Apostel sitzen? Oder einen superbegabten Propheten? Ich wäre da eher skeptisch, denn blättert mal zurück im Epheserbrief. Epheser 2, Vers 20. Da heißt es, dass wir aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das war die Grundlage, die Anfänge. Gott fing an mit den Aposteln und mit den Propheten, bis die Grundlage gelegt war. Und dann ging der Bau ganz normal weiter mit Evangelisten, Hirten und Lehrern. Und so läuft es heute noch. Und welche Aufgabe übernimmst du? Wo kannst du dienen? Als Evangelist, als Hirte oder als Lehrer? Was für ein Typ bist du? Ich habe vor einiger Zeit gestutzt, als ich nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn las oder von den verlorenen Söhnen in Lukas 15. Und schaut mal, ob ihr das nachvollziehen wollt, was da steht. Als der Sohn inne wird, boah, ich habe mich so weit von meinem Vater entfernt, ich muss umkehren. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und als er bußbereit nach Hause kommt, da sagt der Vater nicht, soll jetzt erstmal duschen, 14 Tage Quarantäne, ein Vierteljahr Probezeit, sondern der Vater läuft ihm entgegen und sagt, bringt schnell das beste Kleid. Dieses Gewand zieht es ihm an. Was kommt als nächstes für einen Auftrag? Was sollen die Knechte dann tun? Ja? Wow. Du machst übrigens sehr gut mit. Tut einen Ring an seine Hand. Und das Dritte? Ah, das ist das Vierte. Gut. Ja? Das Festmahl vorbereiten, da fehlt noch was. Kleid, Ring. Ja? Ja. Sandalen. Bringt schnell das beste Gewand her, zieht's ihm an. Tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und dann könnt ihr auch gerne das Kalb schlachten, was schon im Stall bereitsteht für solche Festivitäten. Das ist die Ausrüstung, die der verlorene Sohn bekommt, als er wieder nach Hause kommt. Und weißt du was? Das Gleiche kriegst du und ich, wenn wir mit Gott ins Reine kommen. Dazu müssten wir mal lesen, Epheser 4, Vers 24. Da heißt es, dass wir unseren früheren Lebenswandel abgelegt haben, Epheser 4, Vers 22. Das Alte ist vorbei, was noch nach den Schweinen stinkt, lass das hinter dir, leg das ab. Diese Begierden. Denn jetzt haben wir einen neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das möchte der Vater dir jetzt anlegen, ein neues Kleid, ein ganz neues Leben. Das ist das Erste, was der Sohn umgehängt bekommt. Los, bringt es ihm, zieht es ihm an. Und in Jesaja 61 heißt es, Vers 10, hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Habt ihr noch in Erinnerung, wie letzte Woche Franzi aussah? So ungefähr. Nur, dass man dieses Kleid nicht selbst bezahlen muss, sondern Gott kommt und zieht es uns an. Den neuen Menschen. Aber Achtung, Gott sagt nicht nur ein neues Kleid, sondern ihr braucht auch einen Ring. Wisst ihr, warum ich einen Ring trage? Ratet mal. Ja. Das heißt, ich laufe nicht allein durchs Leben, da gehört jemand zu mir. Ich habe einen Bund geschlossen. Ich habe vor Gott und Menschen gesagt, ja, ich will dir die Treue schwören. Du gehörst zu mir, ich gehöre dir. Ich gehöre nicht mehr selber. Bei diesem Sohn damals, der Vater gibt ihm einen Ring und sagt, du bist jetzt wieder voll im Sohnesrecht. Du darfst siegeln, du darfst in meinem Namen unterschreiben. Du bist wieder Sohn und zwar vollends, mit voller Vollmacht, mit Prokura. Schlagt mal auf, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. Mit vollem Recht dürfen wir sagen, das ist mein Vater im Himmel. Das ist mein Vaterhaus dort oben. Das ist mein Erbe. Das weiß ich. 1. Mose 41, Vers 42. Entschuldigt, wenn wir jetzt ein bisschen hin und her springen. Der Pharao nahm damals den Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs und machte ihn sozusagen zu seinem Statthalter, zu seinem Vertreter. Das tut Gott auch mit einem, der sich bekehrt. Du bekommst die Heilsgewissheit. Du darfst ganz sicher sein, wer in meiner Hand ist, den wird keiner mehr rausreißen. Und noch etwas gibt uns Gott. Er zieht uns nämlich neue Schuhe an. 1. Petrus 1, Vers 15. Eine ganz neue Lebensrichtung. Da heißt es auch im Vers vorher, nicht mehr wie früher, nicht nach den alten Begierden, so wie der verlorene Sohn, sondern jetzt, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Also da, wo immer ihr euch bewegt, zeigt, dass ihr jetzt heilig seid, dass ihr jetzt beschlagnahmt seid von Gott. Eure Lebensführung soll jetzt ganz neu sein. Oder auch 1. Petrus 4, Vers 3. Die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgerei, Trinkgelagen, frevelhaften Götzendienst. Jetzt nicht mehr mitlaufen. Neue Schuhe. Und merkt ihr was? Vielleicht haben das die Blitzmerker von euch schon gesehen. Petrus, Paulus, Johannes. Wenn ihr die Bibel mal genau lest, Petrus, er schreibt viel über unseren Wandel, wie wir uns auf dieser Erde bewegen sollen, wie wir ausharren sollen, wie wir uns als Christen bewegen sollen mitten in dieser Welt. Das ist Petrus' Thema. Paulus' Thema ist vielmehr das Kleid, nämlich die Gerechtigkeit in Christus, was wir in ihm haben, dass wir in ihm vollkommen gemacht sind. Und Johannes, er schreibt viel über Heilsgewissheit, über die Sicherheit, über die Autorität, die Gott uns gibt. Johannes schreibt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Johannes schreibt, dies schreibe ich euch, dass ihr wisst. Ich finde das fantastisch, wie die Bibel ja innerlich harmoniert. Und dann hat er auch noch ein gemästetes Kalb für uns. Er möchte, dass wir nicht ein verdruckstes, verkrampftes Christsein führen, sondern sie fingen an, fröhlich zu sein. Das sollte unser Christsein charakterisieren. Und ich muss euch sagen, ich war mal hier auf der Homepage Rhön-Jugendtag und habe die Bilder aus dem Vorjahr gesehen. Ich dachte, na, die könnten aber auch ein bisschen fröhlicher gucken. Hey, manche von euch lassen den Kopf hängen. Der Jesus sagt, erhebt eure Häupter, weil der Tag eurer Erlösung naht. Fröhlich sollten Christen sein und nicht, ja, lass mal. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von diesen beiden hier, nämlich von meiner Tochter. Und entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Unsere Tochter Talita hatte sich verliebt. Und sie betete schon seit 3 Jahren für einen jungen Mann. Aber hat sich nicht anmerken lassen. Und jetzt passiert Folgendes. Silvester 2016 kommt genau dieser junge Mann auf mich zu und sagt, Andi, dürfte ich mal einen Spaziergang mit dir machen? Und dann sind wir am Silvesterabend losgegangen und dann sagte er schon ziemlich schnell, du, ich wollte nur sagen, würdest du mir grünes Licht geben, dass ich mich irgendwie um deine Tochter bemühe? Ich sage, um welche? Und dann nannte er ihren Namen Talita. Dann haben wir eine Runde gemacht und ich habe ihn ernstlich ausgefragt, wie ernst er das meint. Und dann sagte ich, du, Yannick, ich werd dir antworten, aber ich will mich erst mit meiner Frau noch beraten. Und dann habe ich zusammen mit meiner Frau einen Brief geschrieben an den Yannick. Da steht drin, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Jesaja 28. Lieber Yannick, 31.12.2016, dein Mut verdient großen Respekt. Danke für dein offenes Wort, so ungefähr. Du fragst, ob ich als Vater dir die Erlaubnis gebe, dich in der Zukunft um unsere Tochter Talita zu bemühen. Wir bitten dich, dich noch zu gedulden und zu warten und dir nichts anmerken zu lassen, denn Talita ist noch viel zu jung. Wir halten es für richtig, dass du ihren 18. Geburtstag abwartest. Und dann das Mädchen selbst zu fragen. Und wir bitten dich, dass du das noch nicht offenkundig machst, dass du sie magst. Es ist gut für den Mann, wenn er sein Joch in der Jugend trägt, wenn er Geduld lernt. Ne, Mike, wo ist er? Und dann haben wir gesagt, wir wollen für dich beten und sei dir unserer Verschwiegenheit bewusst. Den Brief habe ich ihm zugestellt. Unsere Tochter wusste von nichts. Aber dummerweise passiert Folgendes. Meine Tochter geht an meinen Rechner, googelt den Yannick Sandhöfer und guckt auf meinem Rechner, ob es irgendwie Fotos sind von Yannick. Und sie gibt den Suchbefehl ein, Yannick. Und was ploppt da auf? Ein PDF von dem Brief, den ich an ihn geschickt habe. Und sie liest, was ich ihm im Vertrauen gesagt habe. Ja, du warte mal, wenn sie alt genug ist, kannst du mal fragen. Aber jetzt sitzt meine Tochter vorm Rechner, liest das. Für den jungen Mann hatte sie schon 3 Jahre gebetet. Und was meinst du? Sie konnte es nicht glauben. Sie konnte es nicht glauben. Sie hatte es schwarz auf weiß, aber sie konnte es nicht glauben. Sie sagte, der war noch 1 Jahr lang doof zu mir. Der hat sich gar nichts anmerken lassen. Der hat mich ignoriert. Weil Jannik hat irgendwie Wort gehalten. Er hat meine Bitte beachtet und hat gewartet und gebetet und vertraut und nicht ängstlich geeilt. Und Talita, die verlor irgendwie ihre Zuversicht. Dachte, da ist doch gar nichts. Der hat sich das anders überlegt. Der kennt mittlerweile ein ganz anderes Mädel. Aber siehe da, tatsächlich, einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag hat sich Jannik der Talita mitgeteilt und hat gesagt, ich liebe dich und ich möchte, dass du mal meine Frau wirst. Warum erzähle ich das? Also erstens schon mal, hier sind viele junge Leute. Macht nicht einfach so mir nicht, dir nicht Techtelmechtel, sondern bringt das vor Gott. Lernt da Vertrauen. Und vielleicht geht es dir mit der Bibel genauso wie meiner Tochter mit diesem Brief auf dem Rechner. Die liest das. Bin ich doch nicht gemeint. Das kann doch gar nicht sein. Der liebt mich. Der will mich. Der will mir die Treue halten, auf mich warten. Der wird mich mal eines Tages heiraten. Das glaube ich nicht. Ich sag dir, traue dem, was hier drin steht. Stütze dich darauf. Du kannst es für bare Münzen nehmen. Gott hat dich lieb und Gott hat mit dir noch was Großes vor. Und ich hoffe, du entdeckst, was für ein Typ du bist. Ob mehr der Fischer, der offensiv evangelistisch arbeitet, ob vielleicht mehr der Lehrer, der andere unterweist und die Wahrheit mehr auslegt. Oder ob du einer bist, der in der Gemeinde dafür sorgt, dass da eine Wärme ist und Heilung. Amen.